Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, überhaupt hier zu Ihnen zu sprechen. Beruf und Berufung, was prägt unser Leben? Das ist das Thema, das Sie mir gestellt haben. Ich möchte es in drei Schritten behandeln. Der erste Schritt ist mehr autobiografischer Natur. Sie haben ja schon das angedeutet eben, oder wir haben es gemeinsam schon angedeutet. Wie stellen sich in meinem eigenen Leben Beruf und Berufung dar? In einem zweiten Schritt geht es dann um die Frage, wie es gelingen kann, in den eigenen Beruf und die eigene Berufung hineinzuwachsen. Das ist ja normalerweise oder immer ein wachstümlicher Prozess, der nicht von heute auf morgen zu Ende ist, ja im Gegenteil, der ein ganzes Leben lang eine Herausforderung bleibt. Und in einem dritten Schritt will ich schließlich zeigen, wie im Rahmen einer gottesdienstlichen Lebensführung der Beruf zur Berufung werden kann. Dem Ganzen ist eine ganz kurze Begriffsbestimmung vorgeschaltet. Vor der Reformation, ich fange also nicht bei Adam und Eva, wie mein Vorredner, an, aber wie sich das für einen Deutschen gehört, einen evangelischen Deutschen, bei der Reformation. Vor der Reformation hatten nur Menschen, die ins Kloster gingen, also Mönche und Nonnen, einen Beruf. Das heißt eine Berufung. Martin Luther hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es an dieser Stelle zu einer radikalen Bedeutungsveränderung gekommen ist. Das hing mit dem neuen reformatorischen Verständnis des christlichen Glaubens zusammen. Luther erkannte, ein Leben im Kloster ist nicht das, was Gott vom Menschen haben will. Im Gegenteil, nicht das Kloster, der abgeschlossene Bezirk außerhalb der Welt, sage ich jetzt etwas karikierend, es stimmt ja so nicht ganz, sondern Familie, Beruf und Gesellschaft sind die primären Verwirklichungs- und damit auch Bewährungsfelder des christlichen Glaubens. Fortan hatte jeder Christ eine Berufung. Er findet sie nämlich in seinem ganz normalen weltlichen Beruf. Das heißt, jeder Christ ist berufen, in seiner Arbeit zur Ehre Gottes und zum Wohl seines Nächsten zu wirken, um es mal ganz schlicht zu sagen. Beruf und Berufung werden damit deckungsgleich. Erst mit der zunehmenden Säkularisierung der Gesellschaft trennte sich die Bedeutung beider Worte wieder. Beruf wurde zur Arbeit bzw. zum Job, zum Geldverdienen. Eine Berufung aber ist erstaunlicherweise wie im Mittelalter heute wieder eine Ausnahmeerscheinung. Es gibt durchaus auch im säkularen Raum Berufene, das sind meistens Künstler oder vielleicht auch Sportler oder auch herausragende Wissenschaftler. Da spricht man auch davon, dass sie eine Berufung haben. Aber der Otto-Normalverbraucher, der hat seine Arbeit im Sinne von seinem Job. Zunächst also jetzt zum ersten Punkt, Biografisches. Von der eigenen Berufung zu sprechen, ist ja nicht ganz ungefährlich. Leicht sagt man mehr, als man mit gutem Gewissen verantworten kann. Aber über Berufung lässt sich, denke ich, nicht gut reden, ohne wenigstens ansatzweise auch ein wenig persönlich zu werden. Ich habe es schon angedeutet, auch meine Berufung in den Dienst für Gott erfolgte wie die vieler anderer Christen nicht über Nacht. Vielmehr stand sie am Ende eines langen Weges. Ich stamme aus einer kirchendistanzierten evangelischen Familie hier in Oberhessen. Da ging man höchstens am Heiligen Abend und anlässlich von Kasualien zum Gottesdienst. Meine erste Erinnerung ist an Kirche, ist der Besuch des Heiligabend-Gottesdienstes in der Kirche meiner hessischen Heimatstadt Nidda. Als Kind erfüllte mich die Atmosphäre des großen Kirchenraumes und die beiden riesig erscheinenden Tannenbäume im Altarraum mit ihrem Lichtermeer mit Ehrfurcht und Staunen. Damals, vor 50 Jahren, wurde in der Kirche vor dem Beginn des Gottesdienstes auch noch geschwiegen. Darum war die Atmosphäre der übervollen Kirche von einer feierlichen Stille geprägt. Da ich zwei Geschwister habe, die fast 20 Jahre älter sind als ich, wurde mir bei Gesprächen von meinen Eltern als Kind immer mal wieder gesagt, ich solle still sein. Wenn ich einmal so alt wie meine Geschwister wäre, dann dürfe ich mitreden. In der Kirche am Heiligen Abend ging mir an diesem Abend Folgendes auf beim Gottesdienst. Es gab offensichtlich jemanden, vor dem die Erwachsenen den Mund halten müssten. Diese Erfahrung war nicht der einzige, aber ein wichtiger Auslöser dafür, dass ich mich auf den Weg machte, herauszufinden, wer dieser jemand eigentlich war. Ich kürze es etwas ab. Mit dem Religionsunterricht in der 7. Klasse begann ein Weg, auf dem ich diesem Ziel näher kam. Die Religionslehrerin Frau Gerlach sprach von Jesus Christus, als ob sie mit ihm das Leben teilte, als ob er ihr Gesprächspartner und Helfer in den Problemen des Alltags war, ja, als ob er ihr Leben überhaupt erst sinnvoll und lebenswert gemacht hätte. Ich habe erst später erfahren, als wir uns miteinander anfreundeten, wie tief das für sie war. Es faszinierte meine Mitschüler und mich, wenn sie von ihren wunderbaren Gotteserfahrungen aus der Studienzeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erzählte. Etwa von der Erfahrung, wie ihr eine Bekannte aus Berlin, sie war Berlinerin, per Post Geld hier nach Marburg geschickt hatte, weil sich dieser Dame im Gebet am Morgen im fernen Berlin dieser Gedanke mit großer Klarheit aufgedrängt hatte. Damals konnte man noch nicht telefonieren. Unsere spätere Lehrerin hatte ihrerseits Jesus dringend um Hilfe gebeten, weil sie sonst zu verhungern drohte. Damals gab es unmittelbar nach dem Krieg eigentlich keine Stipendien oder fast keine. So hatte ich noch nie jemanden vom christlichen Glauben reden hören. Das sprach mich mit 8 anderen Mitschülern, ich sagte es ja schon, und Schülerinnen persönlich an. 5 von uns sind später Pfarrer geworden. Nach 3 Jahren gründeten wir einen Bibelgesprächskreis, zu dem wir uns außerhalb der Schule an einem Abend in der Woche trafen. Damals gab es noch keine so richtige Schüler-SMD, die war gerade so im Aufbau begriffen. Wir waren ein bisschen zu früh, sage ich mal, mussten also alles selber erfinden. Ich begann zu beten, indem ich mit Jesus Christus über die Fragen und Probleme redete, die mich bewegten. Jesus wurde mir zum Freund und Bruder, der mich aus der Einsamkeit der Pubertätszeit erlöste. Als ich Christ wurde, war damit unmittelbar die Berufung in den Dienst für Gott verbunden. Merkwürdigerweise wusste ich in dem Moment, als ich erstmals zu Jesus Christus betete, nicht nur, dass er da ist und mich hört, sondern dass mein Leben fortan ihm gehören soll. Theologen nennen das eine Vocatio interna, eine innere Berufung. Ich kannte das natürlich damals alles nicht. Von meinem Familienhintergrund her bedeutete das das Studium der Theologie. Das war das abgedrehteste, fremdeste, am meisten aus der Reihen freie Fallende, was ich mir damals überhaupt vorstellen konnte. Ich habe mich bei der Vorbereitung auf heute Morgen gefragt, warum ich dieser Berufung treu geblieben bin. Denn sie war von Anfang an durch Einsprüche von innen und außen bedroht. Ich führe das neben der Gnade Gottes auf die innere Gewissheit zurück, dass Gott mein Leben in seine Hand genommen hat. Eine Gewissheit, die mich trotz schwerer Turbulenzen nicht verlassen hat. Durch die Berufung hatte ich den besten Chef, theologisch gesprochen, den Herrn der Welt, eine sinnvolle Aufgabe und ein ewiges Ziel gefunden. Danach hatte ich mich schon als Kind und Jugendlicher gesehnt. Und immer wieder erlebte ich im Alltag, wie die meisten von Ihnen sicher auch, dass Jesus Christus mir half. Und zwar nicht nur, wenn ich ihn im Gebet darum bat. Im Lauf der Jahre lernte ich die ökumenische Weite der Christenheit kennen. Dadurch ging mir eine ganz neue Welt auf. Ein nicht kirchlich sozialisierter Mensch kennt ja die Welt der Kirche nicht. Und ich meine damit der Christenheit, der Weltchristenheit. Das galt auch im Hinblick auf die geistigen und geistlichen Grundlagen unserer Kultur. Ich will damit sagen, das Leben gewann dadurch eine ungeahnte Tiefe. Und trotz aller Krisen verließ mich nie die Gewissheit, dass Gott es gut mit mir meint und es am Ende auch gut machen würde. Allerdings, ich erschrak immer wieder über die Lauheit und Halbherzigkeit meiner Hingabe an Jesus Christus. Und außerdem musste ich wahrnehmen, dass die großen christlichen Vorbilder meiner Jugend ihre Sünden zum Teil wie auf einem Tablett für jedermann sichtbar vor sich hertrugen. Das war übrigens, würde ich sagen, die allergrößte Anfechtung, die ich je in meiner Berufung erlebt habe. Und diese Anfechtung habe ich ehrlich gesagt nur überstanden, weil ich Martin Luther, also ich meine nicht ihn als Person, sondern seine Theologie oder noch genauer seine Lehre vom Menschen kennengelernt habe. Luther scheut sich ja nicht, den Menschen in seiner ganzen Abgründigkeit anzuschauen. Es gibt ein Lieblingswort von mir, von dem englischen Literaturnobelpreisträger Thomas Eliot: Der Mensch verträgt nur wenig Wirklichkeit. Der Mensch verträgt nur wenig Wirklichkeit. Ich glaube, dass das für Christen in besonderer Weise gilt. Er selber war auch Christ. Bei Luther aber habe ich den Eindruck, dass dieses Diktum nicht zutrifft. Er hat den Mut gehabt, auch die Abgründe der menschlichen Wirklichkeit anzuschauen. Und deswegen deutet er ja den Menschen als zwischen Gott und Satan angesiedelt. So heißt auch die gerade wieder neu erschienene Lutherbiografie von Heiko Obermann: Der Mensch zwischen Gott und Satan. Luther nimmt die Gefangenschaft des Menschen unter der Herrschaft von Sünde, Tod und Teufel ungeschminkt wahr. Seine Lehre vom Menschen reicht bis in die dämonischen Abgründe des Menschseins, wie sie in den KZs des Dritten Reiches und den Gulags von Stalin im vergangenen Jahrhundert sichtbar geworden sind. Seine Sicht des Menschen erlaubt Versagen und Schuldigwerden auch jedes religiösen Menschen. Und das ist das Entscheidende. Also auch jedes Christen nicht verdrängen zu müssen. Mit seiner Deutung des Christen als Sünder und Gerechter zugleich, simul peccator et justus ist eine berühmte Formel, hat Luther die entscheidende Deutung des Menschseins gefunden, um sowohl unser allerbleibendes Sündersein im Sinne immer neuen, Versagens und Schuldigwerdens, aber auch der Erneuerung des Menschen durch den Glauben an Jesus Christus zum Ausdruck zu bringen. Durch Luther gewann ich auch ein neues Verständnis von meiner Berufung, also vom Dienst für Jesus Christus. Geistliches Wachstum erfolgt paradoxerweise nicht durch geistliche Großtaten, auch nicht durch große Taten der Nächstenliebe, sondern ganz schlicht, indem wir täglich unsere Schuld und unser Versagen bekennen, Vergebung erfahren und dadurch frei werden, unsere Berufung zu leben. So einfach ist es eigentlich. Das Bekenntnis des Versagens, der Schuld, die Erfahrung der Vergebung sind wie das tägliche Essen, Trinken und Waschen notwendig, um geistlich am Leben zu bleiben. Sie kennen alle die beiden Vaterunser-Bitten. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ich glaube, dass Jesus von Nazareth darin dieser Tatsache in großer Klarheit Ausdruck verliehen hat. Täglich neu brauchen wir Vergebung unseres Versagens, unseres Unterlassens, unserer Bequemlichkeit und so weiter, was da alles Sie jetzt aufzählen können, so wie wir täglich essen müssen und trinken müssen, etwas zum Anziehen haben müssen, um leben zu können. Eine wichtige Hilfe auf dem Weg der Berufung war meine Entdeckung der Einzelbeichte. Ich begegnete im Studium einem älteren lutherischen Pfarrer. Bei ihm lernte ich, was evangelische Beichte ist. Dem stand allerdings zunächst ein großes Hindernis entgegen. Sein Sprechzimmer war alles andere als schalldicht. Die Tür wies am unteren Rand einen großen Spalt auf. Dazu kam noch, er war schon älter, hörte schlecht, dass er eine laute Stimme hatte. Schließlich saßen zumeist einige wartende ältere Frauen auf dem alten Sofa, das gegenüber der Tür stand. Gut, die alten Damen haben auch nicht so gut mehr gehört. Erstaunlicherweise war das eines Tages alles bedeutungslos. Durch die Sonntagspredigt war ich derart aufgewühlt, dass ich mich unbedingt aussprechen musste. Im Rückblick sehe ich, dass mit der ersten Beichte ein Weg bei mir persönlich zu mehr Offenheit, ich hoffe auch zu mehr Menschlichkeit, begonnen hat. Ohne diese Erfahrung glaube ich nicht, dass ich meiner Berufung hätte treu bleiben können. Und wie sieht's heute mit Beruf und Berufung aus? Wenn ich ehrlich bin, steht der Beruf mit seinen täglichen An- und Herausforderungen im Zentrum meines Lebens. Allerdings meine ich, dass ich in meinem Beruf meine Berufung gefunden habe, dass mein Beruf also meine Berufung darstellt. Ich mache das meiste, was zu tun ist, gerne. So bin ich vor allem besonders froh, meine Zeit selbstständig einteilen zu können. Ein deutscher Professor ist der freieste Mann. Also sei denn, man kann die Rente, die man von seinen Eltern ererbt hat, verzehren. Ich genieße es auch, kreative Phasen zu erleben, Bücher zu schreiben, Vorträge vorzubereiten, in Seminaren mit Studierenden über grundsätzliche Fragen zu diskutieren. Ich bin in den vergangenen Jahren, denke ich, sogar noch neugieriger geworden, Neues zu entdecken. So habe ich weiterhin Lust am Lesen guter Bücher, die in der Lage sind, einem neue Welten zu eröffnen oder auch gute Filme anzuschauen, die das auch vermögen. Vor allem liebe ich das Betrachten von Gemälden, weil sie erlauben, die Welt mit den Augen der Maler anzuschauen und damit eine andere als die eigene Perspektive zu erlangen. Und es schmerzt mich, wenn in der neueren Kunst weithin auf die Auseinandersetzung mit der Frage des Geistlichen, ja selbst des Geistigen, verzichtet wird. Das stellt in meinen Augen eine Verarmung dar, wenn derjenige, um den eigentlich in der Welt sich alles drehen sollte, ignoriert oder einfach übersehen wird. Soweit die erfüllende Seite des Berufs und der Berufung. Die andere Seite soll nicht verschwiegen werden. Es geht dabei um die Schwierigkeiten angesichts der Probleme von außen und angesichts von Entwicklungen und Veränderungen der eigenen Persönlichkeit. Man macht ja auch als Christ eine Entwicklung in seiner Person, seiner Persönlichkeit durch. Und die Entwicklung der Persönlichkeit und des Glaubens stehen in einem, verzeihen Sie dieses hochgestochene Wort, Interdependenzverhältnis. Also die Entwicklung des Glaubens und die Entwicklung der Persönlichkeit, die müssen immer wieder in Einklang miteinander gebracht werden. Und das ist nicht so leicht. Ich stelle mir das so schwierig wie in einer Ehe vor. Deswegen scheitern ja auch viele Ehen, weil beide Partner sich dauernd verändern. Und das irgendwie immer wieder zu synchronisieren, das ist sehr schwierig. Und ähnlich ist es mit unserem Glauben. Der Glaube ist ja nichts sozusagen, was von unserem Lebensalter und unserer Entwicklung sonst unabhängig wäre, sondern das muss immer wieder sich aufeinander beziehen. Als schwierig empfinde ich die Gratwanderung zwischen Widerstand und Ergebung im Alltag. Wo ist das klare Bekenntnis zum Evangelium gefordert? Wo ist Schweigen angesagt? Wo wird das Bekenntnis zu Jesus in bestimmten Umgebungen zur lieblosen geistlichen Skalpjagd, so à la Old Shatterhand und Hawkins heißt er, glaube ich, Jim Hawkins, der immer so für jeden Indio, den Skalp gewonnen hat, eine Kerbe in seine Büchse macht. Und so handeln ja eine Reihe von Christen. Also wo wird das Bekenntnis zu Jesus Christus zur lieblosen geistlichen Skalpjagd, wo aber das Schweigen zum feigen Opportunismus? Eine Herausforderung bleibt in meinem Alltag, Freiräume zu schaffen, dass sich Dinge aus der Stille heraus entwickeln können. Das heißt, mich vom Geist Gottes führen zu lassen. Wachsamkeit habe ich auch gegenüber der Verführung nötig, selber groß rauskommen zu wollen. Das ist ein Problem für jeden Redner. Ich möchte diesen Punkt schließen mit einem Gedicht von Rainer Kunze. Manchmal sagen ja Gedichte verdichtet, was man sonst nur mit sehr vielen Sätzen sagen kann. Und ich meine das, was ich Ihnen in diesem ersten Punkt sagen wollte, in diesem Gedicht enthalten wäre. Beschneiden der Apfelbäume im Winter. Mit den ihren kappe ich alle Zweige in mir, die hoch hinaus wollen. Von neuem auf die Augen setzend und auf die Äste nach außen. Durch die Krone eines Apfelbaumes muss ein Mann mit Korb hindurchgehen können, sagen die alten Gärtner. Und übergroßes Leid und übergroße Freude müssen hindurchgehen können durch uns. Ich lese es nochmal vor, weil es nicht ganz einfach ist. Beschneiden der Apfelbäume im Winter. Mit den ihren, Apfelbäumen, kappe ich alle Zweige in mir, die hoch hinaus wollen. Von neuem auf die Augen setzend und auf die Äste nach außen. Durch die Krone eines Apfelbaumes muss ein Mann mit Korb hindurchgehen können, sagen die alten Gärtner. und übergroßes Leid und übergroße Freude müssen hindurchgehen können durch uns. Die beiden nächsten Punkte würden kürzer. Zweitens, hineinwachsen in die eigene Berufung und den eigenen Beruf. Ich sagte schon, die Berufung steht häufig am Ende eines längeren Weges und mit der Berufung beginnt ein neuer Weg. Es bleibt also eine ständige Herausforderung, seiner Berufung treu zu bleiben oder in sie immer besser hineinzuwachsen, wie Sie das nennen wollen. Es gehört zur Aufgabe jedes Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, seinen persönlichen Lebensentwurf zu finden und diesen im Lauf des Lebens zu verwirklichen. Allerdings gibt es manche jungen Menschen, denen die gespannte Freude darauf fehlt, was ihnen das Leben bringen wird. Sie sollten sich helfen lassen, um ihre Begabungen und Chancen zu entdecken, um die Begabungen, die in ihnen angelegt sind, zweifellos, denn in jedem Menschen sind große Begabungen angelegt, um die ans Licht zu bringen. Andere haben eine Vision, durch die sie glauben, allein glücklich werden zu können. Zum Erwachsensein gehört, dass man realisiert, es sind viele kleine Schritte, die auf dem Weg zur Verwirklichung des eigenen Lebensentwurfs zu gehen sind. Man braucht einen langen Atem, um die Vision im Alltag umzusetzen. Und vor allem, der eigene Lebenstraum muss immer wieder aufs Neue anhand der Gegebenheiten und der eigenen Möglichkeiten korrigiert werden. Es ist vielleicht ähnlich wie mit der Arbeit eines Architekten, der zunächst ein inneres Bild von einem Gebäude vor sich hat, das er jedoch nur bauen kann, wenn er bereit ist, die örtlichen Gegebenheiten und die finanziellen Möglichkeiten zu berücksichtigen. Wir werden resignieren, wenn wir bei einem Idealplan stehen bleiben und die realen Möglichkeiten nicht wahrhaben wollen. Es ist gerade die Spannung zwischen Vision und Alltag, die das eigene Leben lebendig werden lässt. Zum Wahrnehmen der realen Gegebenheiten muss die Bereitschaft treten, das dabei Wahrgenommene in die Praxis umzusetzen. Nur wer bereit ist, Geld, Zeit, Kraft und Fantasie zu investieren, wird seine Vision verwirklichen und im Leben Spaß haben. Schlicht gesprochen, no risk, no fun. Bei Christen sieht die Verwirklichung ihrer Vision vom Leben oder jetzt mit dem traditionellen Begriff gesprochen, ihrer Berufung ähnlich aus und unterscheidet sich doch in verschiedener Hinsicht. Auch Christen brauchen zunächst einmal eine große Vision von dem, wie Gott sich ihr Leben vorgestellt hat. Für Christen ist es nötig, darum zu kämpfen, dass diese Vision, diese Berufung im wirklichen Leben Gestalt gewinnt. Vielleicht ist es notwendig, gerade Christen Mut zum Selbst zu machen, wie die Psychologie uns sagen gelehrt hat. Also sie zu ermutigen, die eigenen Möglichkeiten wahrzunehmen und zu verwirklichen. Für Christen geht es darum, dass sie in ihrer Vision vom Leben darüber hinaus die Berufung Gottes entdecken. Je länger ich als Christ lebte, desto vertrauter wurde mir Jesus. In zahlreichen Situationen im Beruf, in der Freizeit erlebte ich, dass auf ihn Verlass ist, dass er einen nicht hängen lässt. Gleichzeitig wurde er mir allerdings auch fremder, in seinem Handeln unverständlicher. Heute erkläre ich mir diese doppelte Erfahrung damit, dass Gott keine unmündigen Kinder, keine Duckmäuser, keine Skrupulanten als Nachfolger haben will. Er möchte, dass wir zu seinen Partnerinnen und Partnern heranreifen. Um unsere Berufung zu verwirklichen, ist es nötig, verantwortlich zu handeln. Unabgesprochen ist gestern das Lied von Matthias Claudius, das Erntedanklied, gesungen worden, der das tiefsinnig darin zum Ausdruck bringt, was ich meine. Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und Gedeihen steht in des Herrn Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Ein Tor, wer morgens im Bett liegen bliebe, die Hände faltete und Gott um eine gute Ernte bäte, ohne selber einen Finger zu rühren. Aber genauso ein Tor, wer vergäße, dass Wachstum und Gedeihen nicht in der eigenen Hand, sondern in der Hand Gottes liegen. Ich habe beobachtet, dass es im Wesentlichen zwei Dinge sind, die Christen hindern, ihre Berufung zu leben. Auch jeder Christ trägt ein bestimmtes Bild von sich und der Rolle, die er in der Welt zu spielen hat, in sich. Dabei gilt, Bilder sind immer stärker als Bewusstseinsentschlüsse und gute Vorsätze. Leitbilder, also die Vision unserer Berufung, enthalten enorme Kräfte. Unser Geist und unsere Fantasie werden davon beflügelt und befeuert, im positiven wie im negativen Sinne. Dem Leitbild und seiner Erfüllung zuliebe sind Menschen bereit und fähig, die größten Opfer zu bringen. Diese Bilder werden maßgeblich in der Kindheit und Jugend geprägt, soweit wir wissen. Je nachdem, welche Leitbilder jemand in seiner Kindheit und Jugend empfangen hat, können sie zerstörerische oder inspirierende Kraft entfalten. Manche Eltern signalisieren ihren Kindern von früh auf: Du bist ein Versager. Du kannst sowieso nichts. Oder Mütter ihren Söhnen: Du bist ein tu nicht gut wie dein Vater. Entsprechend schwach ausgeprägt ist dann das Selbstwertgefühl. Auch negative Einreden der Eltern, wie ich sie eben schon vorgestellt habe, prägen unwillkürlich die Identität eines Heranwachsenden. Nach meiner Beobachtung ist einem großen Teil von Kindern und Jugendlichen der Zuspruch ihres Wertes und ihrer Würde vorenthalten worden. Wobei ich sagen muss, es ist in Deutschland besser geworden in den letzten Jahrzehnten. Ich bin noch erzogen worden mit dem Ausspruch, gut preußisch, nimm dich nicht so wichtig. Wichtig ist die Erkenntnis, dass die Möglichkeit besteht, an krankmachende Leitbilder der Seele heranzukommen, um sie zu korrigieren. Voraussetzung dafür ist, dass Christen sich ihre negativen Leitbilder bewusst machen. Oft geht das nur mit Hilfe eines erfahrenen Seelsorgers, bisweilen sogar nur eines Therapeuten. In einem nächsten Schritt ist den mit den Leitbildern verwobenen Allmachtsfantasien und Minderwertigkeitskomplexen eine realistischere Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten gegenüberzustellen. Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg in die eigene Berufung hineinzuwachsen besteht darin, zur Wirklichkeit, wie sie nun einmal ist, Ja sagen zu lernen. Dietrich Bonhoeffer meinte sogar, in den Tatsachen ist Gott. Der zweite Hinderungsgrund, seine Berufung zu leben, besteht in Folgendem. Zum christlichen Leben kann die Bereitschaft gehören, auf die Verwirklichung des eigenen Lebensentwurfs, der eigenen Vision zugunsten des Rufes Gottes zu verzichten. Dafür gibt es sehr viele berühmte und natürlich auch mehr noch weniger berühmte Beispiele. Zum Beispiel war Friedrich von Bodelschwingh, der Leiter der später nach ihm benannten Anstalten in Bethel bei Bielefeld, ursprünglich Gutsverwalter mit allen Sinnen, gerne, mit Leib und Seele. Durch eine innere Berufung wurde ihm klar, dass er das Evangelium vollzeitlich verkündigen soll. Dazu musste er seinen bisherigen geliebten Beruf aufgeben und zunächst Theologie studieren. Wer sein Leben Gott anvertraut hat, wird nicht unglücklich werden, wenn er andere berufliche Wege geführt wird, als die, die er als Leitbilder in seiner Seele trägt. Das eigene Leben Gott anzuvertrauen, zum Dienst für ihn zur Verfügung zu stellen, ist keine Lebensbeschränkung, sondern kann im Gegenteil zu größerer Lebensintensität führen. Ich würde heute sagen, als Lehrer einer Haupt- oder Grundschule oder auch eines Gymnasiums wäre ich vollkommen ungeeignet. Davor hat mich Gott freundlicherweise bewahrt. Denn man muss ja ein Stück weit die Motivation der Schüler und Schülerinnen erst wecken. Und bei mir ist es so, wenn ich merke, dass diejenigen, bei denen ich was zu tun habe, vorzutragen haben, keine Lust habe, habe ich auch keine. Und das ist ja Gift für einen Lehrer oder eine Lehrerin. Und noch ist es an theologischen Fakultäten so, dass Studierende mit großem Interesse mitmachen. Also ich muss sozusagen nicht den Affen spielen, obwohl ich das auch gelegentlich gern mal mache. Größere Intensität bedeutet allerdings auch größeres Wagnis. Nicht alle Christen sind bereit, aus ihren mitgebrachten Vorstellungen vom Leben aufzubrechen. Sie ziehen ein bequemes Leben, der Spannung eines Lebens im Hören auf Gott und im Dienst für ihn vor. Darum erleben sie nicht oder nur selten, dass Christsein Freude bedeutet. Spannung aber ist die unerlässliche Voraussetzung für ein intensives Leben. Die meisten von euch, Ihnen, werden schon einmal im Zirkus gewesen sein und dort vielleicht auch mit Spannung dem Auftritt des Seiltänzers zugeschaut haben. Wird ihm der Gang auf dem Hochseil gelingen? Unser Leben als Christ sollte vergleichbar sein mit einem Lauf auf dem Hochseil. Keinem von uns bleibt erspart, wenn wir einmal das Hochseil betreten haben, von Zeit zu Zeit von ihm herunterzufallen. Aber aus dem Glauben leben heißt wissen, ich falle nicht tiefer als in das Sicherheitsnetz der ausgebreiteten Arme Gottes. In dieser Gewissheit lässt sich das Gebet von Nikolaus von der Flüe, gestorben 1487, der Nationalheilige der Schweiz, beten. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich kann noch nicht aufhören, es gibt noch einen kurzen dritten Abschlusspunkt. Eine gottesdienstliche Lebensführung, habe ich das genannt. Ziel des Christseins ist eine gottesdienstliche Lebensführung. Sie schwebt schon dem Apostel Paulus in Römer 12, Vers 1 und 2 vor. Ich ermahne euch, da steckt ja im Griechischen das deutsche Wort ermutigen gleichzeitig mit drin. Das wissen Sie, parakaleo steht da, das heißt so viel wie ermahnen und ermutigen. Leider wird hier also nur ermahnen übersetzt, aber man muss sich ja entscheiden beim Übersetzen. Also ich ermahne und ermutige euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, eure vernünftige Berufung. Im Rahmen einer gottesdienstlichen Lebensführung wird der Beruf zur Berufung, wird die Arbeit zum Dienst. Zum Dienst, zur Ehre Gottes und zum Wohl des Nächsten. Und auch wir selber kommen dabei nicht zu kurz. Eine so verstandene Berufstätigkeit lässt uns auch eins werden mit uns selbst. Und ich denke, es sind vier ganz einfache Grundentscheidungen, die, sage ich mal, Kriterien für eine solche gottesdienstliche Lebensführung sind. Das ist die Grundentscheidung, der Güte Gottes zu trauen, die Grundentscheidung, Gottes Wort zu ehren, die Grundentscheidung, Gottes Herrschaft zu bekennen und die Grundentscheidung, in Gemeinschaft mit anderen Christen zu leben. Und ich verstehe die SMD in all ihren unterschiedlichen Arbeitszweigen eigentlich als eine Gruppe von Menschen, die sich diese gottesdienstliche Lebensführung als Ziel genommen hat. Also diese vier Grundentscheidungen miteinander zu verwirklichen. Ganz egal, wo und wie man gerade lebt. Einige kurze Gedanken zu den vier Grundentscheidungen. Zur ersten Grundentscheidung, der Güte Gottes zu trauen. Diese Entscheidung impliziert das Vertrauen, dass Gott mich nicht zu kurz kommen lässt, wenn ich mich auf das Hineinwachsen in meine Berufung einlasse. Jesus hat ja dem Sprecher der Jüngerschar, also Petrus, ein entsprechendes Versprechen gegeben. Da fing Petrus an und sagte zu Jesus: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Und jetzt kommt das Erstaunliche. Jetzt in dieser Zeit. Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, allerdings mitten unter Verfolgungen. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Zur zweiten gottesdienstlichen Grundentscheidung, Gottes Wort zu ehren. Diese Grundentscheidung impliziert, dass mir ein Leben in den Linien der Heiligen Schrift ganz neue Wirklichkeitsräume eröffnet, die mein Leben reich und tief machen, zu denen ich jedoch ohne die Kenntnis des Wortes Gottes niemals Zugang bekommen würde. Leider herrscht bei vielen Menschen, auch bei manchen Christen, unterbewusst immer noch das nur schwer ausrottbare Vorurteil: Alles, was Spaß macht, verbietet Gott. Die Vorstellung, dass der Glaube zu einer Intensivierung, ja zu einer Vertiefung unseres Lebens führt, ist nicht sehr weit verbreitet. Durch die Bibel werde ich dafür sensibilisiert, dass hinter der sichtbaren Welt eine unsichtbare Welt Gottes existiert, die letztlich unsere sichtbare Welt trägt und ihr Sinn und Ziel gibt. Durch die Bibel bekomme ich ein Gespür für die geistigen Welten einer vom christlichen Glauben geprägten Kultur. Durch die Bibel fange ich an, die Gemeinde Jesu Christi wahrzunehmen, beginne ich in die weltweite Bruder- und Schwesternschaft der Christen hineinzuwachsen. Petrus sagte zu Jesus an einem kritischen Punkt in der Jüngerschar: Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Johannes 6. Zur dritten Grundentscheidung, das Bekenntnis zur Herrschaft Gottes in Jesus Christus. Ich habe das schon angedeutet vorhin, die geschieht ja in doppelter Form, in Wort und Tat. Die Begründung dafür bilden der Missionsbefehl, geht hin in alle Welt, und das Liebesgebot, sollen Gott und den Nächsten lieben von ganzem Herzen und da uns selbst natürlich auch. Wobei das da im alten Orient wohl selbstverständlich war, sich selbst zu lieben. Nur in einer christlich geprägten Kultur kann das in Vergessenheit geraten. Ohne die Liebe zum Mitmenschen entartet das christliche Zeugnis, wie ich schon sagte, zur lieblosen Skalpjagd. Während umgekehrt ohne das Zeugnis vom Glauben der christliche Einsatz für den Nächsten leicht zu einem säkularen Weltverbesserungsprogramm wird. Da ist es nötig, diese Gratwanderung nicht zu verlassen. Und schließlich zur vierten Grundentscheidung. Eine gottesdienstliche Lebensführung lässt sich gewöhnlich nicht allein, sondern nur in Gemeinschaft mit anderen Christen verwirklichen. Und dafür reicht die Erfahrung der sonntäglichen Gottesdienstgemeinschaft nicht aus. Das wissen Sie alle, wissen wir alle, sonst wären wir nicht hier. Es scheint mir gerade für junge Christen notwendig, darüber hinaus ein Stück weit mit anderen Christen den Alltag zu teilen. Das wird am leichtesten mit den anderen Mitgliedern einer Studierendengruppe oder Akademikergruppe möglich sein. Das Miteinander in einer solchen Gruppe ist ein wunderbares Übungsfeld, auch für das spätere Leben in Familie und Beruf. Ohne die Unterstützung einer Gruppe Gleichgesinnter wird es nach meiner Einschätzung zunehmend schwieriger werden, eine gottesdienstliche Lebensführung in Familie, Beruf und Gesellschaft auf Dauer durchzuhalten. Als Christen sollten wir uns darauf einstellen, dass die deutsche Gesellschaft in Zukunft zunehmend säkularer wird. Also wir werden, gefühlt zumindest, weniger. Der französische Philosoph Max Picard, christlicher Philosoph, hat schon vor Jahren nüchtern festgestellt, das Christentum, der Mensch heute, muss jeden Augenblick das Christentum neu erringen. Jeden Augenblick muss er es für sich selbst neu erschaffen, als ob er es vorher nicht gehabt hätte. Weil es ihm in jedem Augenblick von der Zeit, in der wir leben, weggesogen wird. Je weniger unsere christliche Lebensführung von der Umgebung, in der wir leben, gestützt wird, desto nötiger wird der Beistand von Seiten anderer Christen und die Gemeinschaft mit ihnen werden. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen zusammen noch das Vaterunser beten, weil ja das Vaterunser so etwas ist, wie ja, das von Jesus seinen Jüngern gegebene Gebet, um in ihre Berufung hineinzuwachsen. Und da bekommt plötzlich die Berufung eine, ja, wie soll ich sagen, eine kosmische Dimension. Aber jeden Tag das Vaterunser meditiert, hilft wahrscheinlich am besten, seiner Berufung treu zu bleiben. Das ist wenigstens Luthers Überlegung gewesen. Vielleicht stehen wir dazu auf. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.